Wir stehen ganz klar für eine progressive, offene, demokratische Gesellschaft, in der alle Menschen so sein sollen, wie sie sind und können. Und das verkörpern wir mit Quartiermeister und dafür arbeiten wir. Und wir stellen uns ganz klar gegen andere Positionen.
Guten Tag zu einer neuen Ausgabe von Gute Ideen, der Interview-Podcast von Start Next. Mein Name ist Shai Hoffmann.
Mein Name ist Lukas Haas.
Und wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Denn heute haben wir einen ganz tollen Gast bei uns hier vor dem Mikrofon, nämlich David Grindelbach von Quartiermeister. Kennt ihr Quartiermeister? Wenn ihr Bier trinkt und Gutes tun wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall jetzt die Ohren spitzen, denn David wird uns erzählen, wie er auf die Idee kam, diese Biermarke zu gründen und was da so besonders dran ist, wenn ihr so richtig viel Bier trinkt, weil das ist jetzt sozusagen ein Ausnahmepodcast. Also wir wollen euch jetzt dazu ermutigen, viel Bier zu trinken. Eigentlich macht man das ja nicht, aber ausnahmsweise heute mal schon. David, erzähl doch mal ein paar Sätzchen zu dir. Wer bist du eigentlich?
Ja, gerne. Ich bin David. Ich bin einer der Gründer von Quartiermeister. Wir sind eine soziale Biermarke aus Berlin-Kreuzberg und wie du schon richtig gesagt hast, wir fördern mit den Gewinnen aus unserem Bierverkauf soziale Projekte. Und zwar genau dort, wo das Bier getrunken wird. Und es ist sogar so, dass die Menschen, die das Bier trinken, mitbestimmen können, in welche Projekte das Geld fließt. Also wir haben versucht, dort einen partizipativen Prozess zu schaffen, um den Mehrwert und die Wertschöpfung in die Städte zu bringen vor Ort, also Konsum positiv aufzuladen.
Und wie sieht dieser partizipative Ansatz genau aus? Also wenn ich jetzt ein Bier trinke, ein Quartiermeister, kann ich dann irgendwie bei euch in Kreuzberg vorbeikommen und sagen so, hier, ich habe eine Flasche getrunken, ich möchte bitte, dass mein Geld zu der Flüchtlingsinitiative geht?
So in der Art, also du kannst gerne bei uns vorbeikommen und auch dich bei uns engagieren. Wir haben einen Verein, bestehend aus Ehrenamtlichen, die sich eben für die Idee von Quartiermeister einsetzen und auch eben für diese Kiez-Projekte vor Ort. Zum anderen sind aber auch wir im digitalen Zeitalter angekommen und man kann bei uns auf der Webseite mitbestimmen und abstimmen, welche Projekte eben genau gefördert werden sollen.
Deutsche Bank. Deutsche Bank, wir gehen mal in die Vergangenheit.
Geht mal in die Dark Times.
In die Dark Times. Wenn man dich so, eigentlich sollte man jetzt ja nicht so rangehen, so von wegen, wenn man dich so sieht, ne, dann könnte man könnte sich nie vorstellen, dass du mal bei der Deutschen Bank ein duales Studium gemacht hast. Wie kam es zu dieser Entgleisung?
Gut, früher sah ich auch noch anders aus. Ich hatte auch nicht so ausgeprägten Bartwuchs, deswegen, also hat sich das erst in den letzten Jahren eingestellt? Oder?
Kommt das vom Biertrinken?
Ich glaube nicht, aber könnte sein. Nein, es ging, also Deutsche Bank war ja tatsächlich nach meinem Abi so die erste Station, nachdem ich nicht richtig wusste, was ich machen soll. Und hatte über meine damalige Freundin einen Kontakt in die Deutsche Bank und der hat gesagt, ey, wir haben hier so ein duales Studienprogramm, willst du dich nicht einfach mal bewerben? Und ich so, ja, okay, mache ich. Wurde genommen und dieses Programm beinhaltete, dass ich eben zweimal im Ausland einen Aufenthalt hatte mit Praktika und Studium und habe gleichzeitig quasi mein Bachelor und meinen IHK-Abschluss gehabt und habe mich deswegen dazu entschieden, es zu tun, auch weil ich aus mangelnden Alternativen. Und ich sage auch heutzutage eigentlich immer, dass ich ohne das nicht hier wäre wahrscheinlich, weil ich einfach relativ früh auch schon gesehen habe, was ich in meinem Leben auf jeden Fall nicht machen will. Ich habe es zwar durchgezogen und das war auch cool so, weil ich, wie gesagt, auch viel Erfahrung gemacht habe, aber ja, also weder inhaltlich noch menschlich war das unbedingt das, was ich machen wollte und konnte mich aber auch währenddessen sehr gut umorientieren.
Und dann nimm uns doch jetzt mal mit, wir machen jetzt ein bisschen Gründerromantik sozusagen, nimm uns mal mit an den Punkt, an dem du die Idee kennengelernt hast und wie kam das Ganze dann zustande?
Ja, das war im Grunde 2010, kann man sagen, als ich nach meinem Studium bei der Deutschen Bank dort aufgehört habe, ganz bewusst und ich bin nach Berlin gegangen für ein Praktikum im jetzt Social Impact Lab, weil ich eben damals schon begeistert war von der Idee des sozialen Unternehmertums, ne, die Kombination aus sozialem Menschen helfen, was für die Gesellschaft tun und eine unternehmerische Herangehensweise hat mich damals schon sehr fasziniert und ist auch heute noch meine Hauptmotivation, das zu tun. Und habe während meiner Zeit dort eben Sebastian kennengelernt. Und Sebastian ist der ursprüngliche Ideengeber von Quartiermeister, der mit Quartiermeister einen ein Unternehmen oder eine Idee entworfen hat, wie sich Menschen sozial engagieren können, ohne mehr Zeit und Geld investieren zu müssen. Nämlich einfach über den Konsum eines mehr oder weniger alltäglichen Produkts. Und genau, die Kombination mit Bier trinken, mit Freunden, Spaß haben und dabei Gutes tun, hört sich eigentlich ganz gut an. Und deswegen war ich davon ziemlich schnell begeistert und habe mich da auch, ja, direkt angefangen, mich da zu engagieren in dem Verein, den es eben seit 2010 gab. Und ja, so fing das alles an. Und irgendwann, also ich hatte schon damals direkt auch nach meiner Zeit oder während der Zeit in der Deutschen Bank, hatte ich schon das Gefühl, okay, ich will eigentlich irgendwann mal was Eigenes machen. Da geht es viel um Selbstbestimmung, da geht es viel um sein eigener Chef sein. So, das hatte ich auf jeden Fall damals schon gespürt, dass das für mich eher mein Weg ist, sage ich mal. Und als es dann die Möglichkeit gab, das mit Quartiermeister sogar noch mit so einer Idee zu realisieren, wusste ich, okay, jetzt ist die Chance da und jetzt muss ich sie packen.
Und wie habt ihr euch damals das erste Mal finanziert? Also ihr habt ein Crowdfunding gemacht bei Startnext.
Das war letztes Jahr.
Genau. Letztes Jahr, genau. Das war erst im Juli 2018. Also ne, ganz viele Gründer oder potenzielle Gründer und Gründerinnen, die hören jetzt zu, haben vielleicht gute Ideen, so heißt ja auch der Podcast. wie beginnt man? Wie fasst man Mut, irgendwie loszulegen, auch vor allen Dingen, wenn man vielleicht kein Geld hat?
Ja, das ist, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt unbedingt den besten Rat habe, aber also für uns war das damals ganz klar am Anfang erstmal nur ein Projekt, was wir nebenbei gemacht haben. Ne? Also neben Studium, teilweise waren die Leute sogar bei uns schon berufstätig und man hat eben Quartiermeister quasi nach dem Feierabend weitergeführt. Das hat aber auch genau zu dem geführt, dass Quartiermeister nicht, also nach 2 Jahren, nach dieser anfänglichen Zeit, eben nicht nachhaltig aufgestellt war. So, und damals ist dann auch unser Gründer rausgegangen und Peter und ich haben das übernommen und naja, wir haben das im Grunde schon am Anfang, wie man im klassischen Startup-Jargon so sagt, gebootstrapped. Also wir haben uns selber wenig bis nichts ausgezahlt, weil wir auch am Anfang erstmal schauen wollten, ob wir die Idee überhaupt so weit skalieren können, dass wir zum einen immer noch Projekte fördern können. Und das war von vornherein immer das Ziel. Also Quartiermeister sollte Projekte fördern. Mit jeder Flasche Quartiermeister soll Projekte gefördert werden. Ab der ersten Flasche und nicht erst, wenn wir alle so viel Geld verdient haben, dass wir es uns erlauben können. Und zum anderen war eben die Sache, dass wir gucken wollten, ob die Idee so viel Potenzial hat, dass beides funktioniert. Also uns zum einen zu bezahlen und zum anderen Projekte fördern. Und da haben wir uns ein Jahr Zeit gegeben, neben unserem Studium. Und also ich kann von Glück reden, dass ich zum einen über meine Zeit bei der Deutschen Bank noch ein bisschen Geld angespart hatte, aber auch Eltern habe, die mich tatsächlich sehr unterstützen, auch schon damals und bis dahin auch. Und das ist auf jeden Fall eine sehr dankenswerte Situation, in der ich da war. Habe aber auch gemerkt, dass ich auf jeden Fall auch Bock habe, darüber auch was zurückzugeben. So. Und ich glaube, dass in dieser Situation sind nicht viele, aber die sich erlauben können, die haben auf jeden Fall, können den Anspruch haben, daran zu denken.
So. Ich will da aber jetzt mal ganz kurz tiefer gehen, weil du hast ja ein Praktikum beim Social Impact Lab gemacht und das Social Impact Lab bietet ja genau den Menschen, die es vielleicht irgendwie nicht unbedingt bootstrappen können oder nicht die sozialen Voraussetzungen haben, ja auch die Möglichkeit, sozusagen Stipendien zu bekommen. Kannst du dazu noch mal ganz kurz was sagen?
Ja, also ich weiß gar nicht, ob sie es aktuell noch hier in Berlin machen, aber ich glaube, deutschlandweit gibt es das noch, dieses Stipendienprogramm, wobei über dieses Stipendienprogramm kein Unterhalt fließt. Also man bekommt kein Geld, mit dem man sich jetzt quasi sein Leben finanzieren kann nebenbei und dann seine Arbeit vorantreiben kann, sondern es ist ja mehr ideell und unterstützend. Ne? Und man bekommt eben Gründerunterstützung, man bekommt Coaching, Netzwerk, Kontakte, ne? Und man bekommt natürlich auch dahingehend Unterstützung, dass man versucht, Finanzierer zu finden. Ne? Also gerade was so Investorenansprache, Bankansprache und so weiter angeht, bekommt man natürlich auch Unterstützung. Aber es ist nicht so, dass man da jetzt sagen kann, okay, es ist ein Rundum-Sorglos-Paket. Und das ist natürlich in der gesamten Gründerszene natürlich immer noch eine Herausforderung, gerade für die Anfangszeit. Und gerade wenn man auch eher im, sag ich mal, sozialen Kontext gründet, also für Quartiermeister war es von vornherein ausgeschlossen, über Investoren zu gehen, die halt dann auch eine Seed-Finanzierung machen würden, im besten Fall, dann aber mit Anteile und so weiter. Das wollten wir von vornherein ausschließen, einfach auch deshalb, weil der gesamte Biermarkt einfach sehr stark global von Großkonzernen quasi dominiert wird. Und für uns war diese Unabhängigkeit immer ein sehr wichtiges Prinzip, mit dem wir auch geworben haben. Und wir sind unabhängig und können eben unsere eigene Entscheidung treffen und müssen eben nie Profit vor dem Sozialen stellen, weil eben der Investor das will, zum Beispiel.
Kannst du dich an den ersten Moment erinnern, an dem du so das Gefühl hattest, okay, jetzt fliegt praktisch unser Projekt, jetzt sind wir so ein bisschen über den Berg und jetzt geht's richtig los?
Puh, vielleicht, also neben den 99 Momenten, wo ich dachte, oh Gott, das wird nie was, gibt's, also
aber die sind auch wichtig.
Die waren sehr wichtig und also ich weiß auf jeden Fall noch etliche von Momenten, wo wir nach Gesprächen mit irgendwelchen Händlern oder auch Brauereien dachten so, um Gottes Willen, wie soll das jemals so funktionieren, dass wir über diesen Markt, über dieses Produkt, was ja so gesättigt ist und der so dominiert ist von ja wirklich großen Marken mit so viel Geld, die haben und man selber einfach so wenig Marge aus diesem Produkt rausbekommt. Wie viel müssen wir da eigentlich verkaufen, um das wirklich am Ende nachhaltig aufzustellen? Und das ist schon enorm. Ich glaube, am Ende hat es wirklich der lange Atem irgendwie entschieden. So, ne? Und also wir haben einfach ein Jahr lang das erstmal durchgezogen, ehrenamtlich kann man sagen, neben unserem Studium, weil wir an die Idee geglaubt haben, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen Quartiermeister jetzt nicht sterben lassen. Und dann haben wir gesagt, okay, es kann funktionieren, aber also wir haben dann, glaube ich, im ersten Monat danach haben wir uns irgendwie 800 € ausgezahlt. Also es war noch weit entfernt von irgendwie wirklich guter Job. Und also mittlerweile, wir sind ja mittlerweile echt 10, 11 Leute, die bei Quartiermeister sind. Und natürlich sind wir seitdem stark gewachsen und verkaufen natürlich auch viel mehr. Wir verdienen auch alle entsprechend jetzt besser, aber jetzt auch nicht so, dass wir sagen würden, ne, wir werden damit reich. Aber darum geht es uns auch tatsächlich nicht. Und keiner, der bei Quartiermeister arbeitet, kommt dahin wegen der Kohle, sondern tatsächlich vorrangig wegen der Idee und dem, was dahinter steht. Nämlich, wie wir eben gemeinsam versuchen, mit einer geilen Idee und einem sehr guten Produkt die Gesellschaft zu verändern.
Und was gibt einem dann in den Momenten, in den 99 Momenten, die du meintest, in denen man denkt, oh Gott, vielleicht wird es nie was. Was gibt einem dann die Energie und auch den Spirit einfach da weiter durchzuziehen und zu sagen, ist aber meine Idee und ich mache das jetzt so.
Also ich glaube, ein großer Faktor bei uns war immer, dass wir zu zweit waren. Also ich habe das ja zusammen mit Peter quasi aufgezogen, dann danach, nachdem Sebastian ausgestiegen ist. Und obwohl wir es am Anfang tatsächlich so ein bisschen gehakt hat zwischen uns und wir da auch ein bisschen gebraucht haben, bis wir, sag ich mal, so eine Linie gefunden haben zusammen und uns wirklich so zu 100% vertraut haben. Ab dem Zeitpunkt, wo wir uns ausgesprochen hatten und so, da war es echt, also da, seitdem lief es tatsächlich sehr gut. Und das ist auch immer noch eine Stärke, die wir haben, glaube ich, weil wir einfach zu zweit sind und wir auch zwei verschiedene Typen, würde ich sagen, sind. Und dadurch haben wir wirklich immer die Möglichkeit, ja, viele Dinge einfach zurückzukoppeln, zu reflektieren, nochmal innezuhalten, zu sagen, okay, lass uns nochmal über diese ganze Geschichte hier sprechen. Und ich glaube, wir haben einfach relativ viele gute Entscheidungen getroffen am Anfang und auch Entscheidungen, die vielleicht andere Menschen oder jeder BWLer vielleicht sagen würde, hey, ihr spinnt doch, ihr könnt doch jetzt nicht irgendwie eine Business Opportunity auslassen. Und wir haben gesagt, nee, das ist jetzt zu früh, das ist zu groß, das ist zu viel und haben uns dadurch, glaube ich, auch ja, zum einen Freunde gemacht, aber auch zum anderen sind wir unseren Weg gegangen, der auch tatsächlich glaubhaft war und wir haben uns nie in die Situation begeben, dass wir irgendwie ein krasses Risiko uns ausgesetzt haben, dass es irgendwann da doch nicht mehr funktioniert, weil wir jetzt irgendwie da einen Deal eingegangen sind zum Beispiel. Und das war und ist auch immer noch sehr wichtig und kraftvoll. Und darüber hinaus natürlich Freunde, Familie, aber auch mein Studium, was ich dann tatsächlich noch von 2012 bis 2016 noch gehabt hatte. Ich habe noch ein Masterstudium drangehangen, Public Policy, das war so ein berufsbegleitender Master. Das war ziemlich cool, weil der eben genau das vorausgesetzt hat, dass man in einer Idee dorthin kommt und diese versucht, in eine Organisation umzuwandeln oder zu entwickeln in der Zeit des Masters. Und dort hatte ich eben mit 15 anderen Menschen quasi die Möglichkeit, mich immer mal wieder so alle 4 bis 6 Wochen rückzukoppeln und darüber zu reden. Und die hatten mehr oder weniger die gleichen Probleme, standen an den gleichen Punkten. Und das hat immer wieder extrem viel Kraft gegeben, zu sagen, ja, das ist schon das Richtige, was wir hier tun. Und mach weiter und versuch doch nochmal da oder hier hast du nochmal ein neues Werkzeug. Und das hat schon auch sehr viel geholfen.
Und ein Projekt, das ihr dann ja irgendwann angegangen seid, war das Crowdfunding bei Startnext. Wie bist du denn auf die Idee gekommen oder wie seid ihr vielleicht insgesamt als Team auf die Idee gekommen, zu sagen, okay, wir haben ein Business, das funktioniert eben. Wir wollen jetzt aber woanders her nochmal eine Finanzierungsmöglichkeit uns auftun. Und warum fällt die Wahl dann auf Crowdfunding in dem Moment?
Also es hängt, genau, also damals, als wir Quartiermeister gestartet haben, 2010, ich glaube, das war das gleiche Jahr, in dem auch Startnext gegründet wurde, war es Crowdfunding eigentlich noch nicht bekannt oder uns zumindest nicht. Sicherlich hätten wir, wenn es schon bekannter gewesen wäre oder wir später an den Start gegangen wären, wahrscheinlich mit einem Crowdfunding gestartet, wie man das mittlerweile fast ja auch regelmäßig sieht. Und das ist auch, glaube ich, eine sehr gute Möglichkeit, Ideen gerade in so einem Anfangsstadium in die Welt zu bringen und auch diesen Proof of Concept, so, ja, ich habe hier tatsächlich Menschen, die bereit sind, mein Produkt zu kaufen oder meine Dienstleistung einzukaufen, zu erhalten. Für uns war das damals einfach nicht möglich, weil wir das gar nicht als möglich, also als Gelegenheit erkannt hatten. Nichtsdestotrotz, als wir dann natürlich mitbekommen haben, wie andere Projekte, Unternehmen Crowdfunding gemacht haben, haben wir natürlich immer wieder rüber geguckt und gedacht, so, wow, okay, das läuft ja tatsächlich richtig gut und bringt ja auch nochmal zusätzliche Aufmerksamkeit neben der Kohle, die es irgendwie bringt. Und ja, und dann war tatsächlich für uns irgendwann der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt hier irgendwie eine Produktentwicklung, die kostet uns relativ viel Geld, weil sie eben eine relativ Neuartigkeit mit sich bringt, nämlich ein alkoholfreies Bier. Und das war dann für uns der Moment, wo wir gesagt haben, okay, jetzt kann es für uns Sinn machen, eine Crowdfunding-Kampagne zu starten. Einfach, genau, um das zum einen zu finanzieren, vorzufinanzieren, weil es eben die Entwicklung Geld gekostet hat. Und zum anderen, um diese Idee oder beziehungsweise das Produkt in unsere Community reinzutragen und Leute anzusprechen, zu sagen, ey, Quartiermeister macht jetzt auch ein alkoholfreies. Wir finden es super. Wie findet ihr das? Und genau, das war letztlich der entscheidende Punkt, dann damit anzufangen.
Weißt du denn noch, wie eure Vorbereitung so aussah für die Crowdfunding-Kampagne? Also habt ihr euch dann speziell darauf vorbereitet? Habt ihr nochmal andere Sachen gemacht, die ihr sonst nicht getan habt?
Also die Vorbereitung lief im Grunde, also wir haben so eine kleine Taskforce gebaut quasi in unserem kleinen Unternehmen, bestehend aus 4 Leuten, die sich dann darum gekümmert haben, vorrangig. Darunter natürlich Peter und ich, aber dann auch Lisa, die eigentlich unser Marketing und die Fördermittelweitergabe quasi koordiniert hat. Im Grunde, wir waren für alles bereit. So. Also Quartiermeister war jetzt nie ein Unternehmen, was besonders krass in die Öffentlichkeit gegangen ist, auch mit irgendwie Social Media oder dass wir irgendwie irgendwelche verrückten Dinge getan haben, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Das war für uns tatsächlich nie so unser Ding. Aber in dem Moment, wo wir gesagt haben, okay, jetzt machen wir Crowdfunding, jetzt hauen wir alles raus, jetzt versuchen wir tatsächlich, setzen uns jeden Tag zusammen, überlegen wir, was wir jetzt irgendwie eine Story machen können auf Instagram oder irgendwelche Aktionen draußen, dass wir uns irgendwie auf die Straße stellen und flyern. Und also haben wir schon irgendwie alles mal durchdacht und klar, ein paar Sachen irgendwie haben wir gemacht, ein paar Sachen dann auch wiederum nicht. Aber es hat für uns schon so ein bisschen auch den Weg geöffnet, zu sagen, okay, wir lassen es noch mal ein bisschen interaktiver sein, lass uns noch mal ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit rausgehen, weil eigentlich machen wir ja tatsächlich ganz geile Sachen und sollten noch mehr Menschen mitbekommen, dass wir das tun. Und ja, das hat so ein bisschen den Weg geebnet, noch mal in ein neues Verständnis von auch Öffentlichkeitsarbeit, PR, kann man sagen.
Das heißt, das war also einer von den Positivpunkten sogar auch, die ihr aus dem Crowdfunding dann noch mit rausgenommen habt, oder?
Auf jeden Fall. Also klar kann man jetzt oder ist jetzt bei uns jetzt nicht, hat sich jetzt nicht grundlegend was verändert und irgendwie jeden Tag machen wir jetzt irgendwelche Frühstück-Stories und halten da irgendwie unsere Nase rein. Das ist jetzt immer noch nicht der Fall. Ja. Allerdings haben wir schon den Wert erkannt davon, dass wir einfach mehr Marketing machen wollen und auch müssen. Auch da, das hat eine historische Komponente. Wir alle kommen nicht aus dem Marketing. Wir haben alle bei Quartiermeister Marketing immer ein bisschen ja, als notwendiges Übel gesehen und so wurde es auch behandelt, kann man sagen. Also wir hatten noch mehr oder weniger nie Marketingausgaben, jetzt neben der Projektförderung, die natürlich auch als Öffentlichkeitsarbeit gesehen werden kann, aber darüber hinaus haben wir nie irgendwelche ja, größeren Kampagnen gestartet mit irgendwelchen was auch immer, irgendwelchen Interviews schon, aber halt jetzt nicht ganz gezielt eben, okay, ich will jetzt irgendwie eine Plakatkampagne machen oder ich möchte jetzt in der Öffentlichkeit stattfinden durch irgendwelche Poster, was auch immer. Das fanden wir immer alles so ein bisschen nervig, auch irgendwie, wenn man das so in der Öffentlichkeit wahrnimmt, Werbung an sich. Ne? Aber haben dann schon gemerkt, okay, es könnten noch mehr Menschen Quartiermeister kennen. Und das ist auf jeden Fall jetzt auch immer noch Ziel von uns.
Ich habe in Vorbereitung auf unser Podcast, auf die Aufnahme heute, habe ich ein bisschen auf die Webseite geguckt und habe gesehen, dass ihr ziemlich transparent seid. Und ihr nennt auch Transparenz als eine eurer Quartiermeister-Prinzipien. Welche sind denn noch weitere Prinzipien vom Quartiermeister? Und was ich wirklich gut finde, ist, dass ihr in diesem Transparenzbericht die Hose runterlasst.
Ja, also Transparenz ist für uns schon immer eines der wichtigsten Prinzipien. Also wir arbeiten mit verschiedensten Prinzipien, nach denen wir unser korrektes Wirtschaften letztlich definieren. Und also Transparenz ist für uns eben ein wichtiger Faktor, weil wir als Social Business, was wir uns selber bezeichnen, ja eine gewisse Glaubwürdigkeit brauchen in der Öffentlichkeit. Also Social Business ist kein geschützter Begriff. Jeder kann irgendwie Social, sozial, nachhaltig, whatever sein. Und das wird auch mittlerweile inflationär benutzt, würde ich so sagen. Aber die wenigsten sind tatsächlich so transparent, dass man wirklich nachvollziehen kann, ja, das ist tatsächlich so. Also die sind wirklich sozial. Oder was heißt eigentlich sozial? Und haben wir uns schon sehr früh mit auseinandergesetzt und uns die Frage gestellt, okay, was würde ich als Konsument wollen von einer Firma, die sich sozial nennt? Und dann ist klar, okay, die müssen in irgendeiner Weise nachweisen, wie sozial die sind. Und deshalb veröffentlichen wir alle 3 Monate unsere Quartalsberichte, in denen wir quasi die letzten 3 Monate unserer Gewinn-Verlust-Rechnung aufzeigen und sagen, hier Leute, das haben wir verdient, das haben wir ausgegeben für Gehälter, für Einkauf, für alles Mögliche. Und das bleibt übrig oder bleibt auch nicht übrig, aber das geht eben trotzdem an die sozialen Projekte von dem Bierverkauf, was wir eben euch versprochen haben. Und da sind wir auch sehr froh drüber, dass wir das tatsächlich so transparent machen, weil es uns einfach wirklich viel Glaubwürdigkeit gibt. Ich wundere mich ein wenig, dass die Szene tatsächlich relativ wenig in diesem Bereich aktiv ist. Also es gibt einige, die es auch versuchen und es gibt auch einige, die sich auch von unseren Zahlen so inspiriert haben lassen. Ich habe jetzt vergangene Woche mir mal den Ecosia-Transparenzbericht angeschaut, die das auch monatlich wirklich sehr gut aufbereiten. Wahnsinn, ne? Also richtig gut. Aber insgesamt glaube ich, dass die Szene, also gerade die Social Entrepreneurship, Social Business Szene, dann noch mehr Transparenz zeigen könnte. Einfach um der ganzen Szene mehr Glaubwürdigkeit zu geben. Ja.
Damit wir hier so auf einer Seite sind, on the same page, können wir ganz kurz definieren, was Social Business eigentlich bedeutet? Weil es gibt ja verschiedene Abstufungen. Es gibt ja auch von konventionellen Unternehmen bis Unternehmen, die CSR-Aktivitäten verfolgen, hin zu Social Businesses, aber auch gemeinnützigen Organisationen. Und ihr, das finde ich auch ganz, ganz spannend, vielleicht für all diejenigen Nerds, die jetzt zuhören und sagen so, ja, ich überlege, vielleicht möchte ich eine UG oder eine GmbH gründen, möchte dann aber auch noch sozusagen einen Verein gründen, nochmal vielleicht darauf zu sprechen kommen, wie in welchem Zusammenhang steht eigentlich die GmbH, also eine Kapitalgesellschaft, die ja per Gesetz oder per Gesellschaftsrecht im Prinzip ja auch Gewinne erwirtschaften muss. Mhm. Ja? Und wie hängt das sozusagen mit diesem Verein zusammen? Vielleicht einmal kurz eine Definition zu Social Business. Was bedeutet das eigentlich? Und dann nochmal gezielt darauf eingehen, GmbH und Verein, den ihr ja habt als Quartiermeister.
Gerne, ja. Also für uns, genau. Also Social Business ist für mich, letztlich wir orientieren uns an der Definition von Mohamed Yunus, der, ich glaube, 2006 einen Friedensnobelpreis gewonnen hat mit seiner Grameen Bank. Der hat dann ein Buch geschrieben über Social Business und darin definiert er das in 7 Punkten. Und wir haben uns daran mehr oder weniger orientiert. Also ein Teil davon ist eben, dass wir soziale Projekte mit unseren Gewinnen fördern und selber aber auch keinerlei Gewinne aus dem Unternehmen an Externe geben. Also so dieses klassische Investoren oder auch Geschäftsführer-Ding, dass wir eben Gewinne rausgeben, ne, an Menschen, die sich irgendwie uns Geld gegeben haben. Mhm. Das passiert nicht und das ist auch nach der Definition von Yunus eben nicht erlaubt. Und wir wollen halt diese Gewinne letztlich entweder reinvestieren in das Unternehmen, um quasi bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen oder eben um damit soziale Probleme zu lösen. Und wir haben uns ja letztlich für Zweiteres entschieden, beziehungsweise mittlerweile machen wir natürlich auch Ersteres, um eben auch bessere Arbeitsbedingungen, bessere Gehälter und so weiter natürlich irgendwie hinzubekommen.
Und auch gutes Personal einfach zu finden.
Und gutes Personal zu finden, natürlich, das ist auf jeden Fall mit das Wichtigste. Genau, also letztlich, da es keine, sag ich mal, Rechtsform im deutschsprachigen Raum gibt, die in diesem Bereich vordringt, also ne, es gibt eben Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften und es gibt die Gemeinnützigkeit, als jetzt mal so einen kleinen Abriss zu geben. Die, ja, kann, man kann jetzt nicht per se sagen, okay, Quartiermeister könnte eine gemeinnützige GmbH sein, einfach deshalb, weil an sich gemeinnützige GmbHs im wirtschaftlichen Bereich nicht so stark aktiv sein dürfen, wie wir es sind. Also die dürfen, man darf wirtschaftlich aktiv sein, man darf auch Umsätze generieren, aber eben nicht ausschließlich. Man braucht eben einen ideellen Zweck, der der Gemeinnützigkeit dient. Das ist bei uns nicht der Fall. Wir verkaufen Bier, das ist einfach so. Dass wir dann unsere Gewinne an soziale Projekte abdrücken, ist nett, interessiert aber den deutschen Staat im Grunde nicht. Deswegen sind wir als Standard GmbH, unterliegen wir völlig dem ganz normalen Gesellschafts- und Steuerrecht und wir zahlen auch ganz normal Steuern. Und deswegen haben wir auch diesen Verein gegründet, dass wir eben gesagt haben, okay, die GmbH ist für die Bierverkäufe zuständig, das ist das Business und der Verein gibt dem Business das Social. Und deswegen ist der eben Social Business, der Verein ist für die Verwendung der Mittel zuständig, der sucht die Projekte aus, an denen das Geld geht und er gibt eben dem Unternehmen oder dem Social Business auch die Glaubwürdigkeit durch eben auch eine Aufsichtsratfunktion. Das ist so die Verbindung von eben Verein und Unternehmen. Und für uns war das letztlich die bestmögliche Kombination, einfach aufgrund des Nicht-Vorhandenseins einer besser geeigneten Unternehmensform. Und ich muss aber sagen, dass wir damit an sich ganz gut fahren, weil letztlich auch diese Zweiteilung auch innerhalb dieses Gebildes uns auch nochmal zusätzliche Glaubwürdigkeit gibt. Einfach weil wir als Unternehmen tatsächlich sagen können, wir sind für den Bierverkauf zuständig. Und wenn irgendein Kunde kommt, so, ja, ich würde gerne euer Bier verkaufen, aber kannst du da nicht mein Projekt fördern? Können wir sagen, wir sind dafür nicht zuständig, das macht der Verein. Bitte wende dich an den, wir können euch gerne unser Bier verkaufen, machen wir super. Aber für die Projektförderung ist der Verein zuständig. Mhm. Und dadurch haben wir auch da nochmal so eine Gewaltenteilung, kann man sagen. Und was uns tatsächlich in dem Fall auch schon öfter geholfen hat und was auch Sinn macht.
Jetzt habe ich auf eurer Webseite auch gesehen, was mich auch erfreut hat, muss ich sagen, ist, dass ihr mittlerweile auf euren Bieretiketten eben nicht nur Männer abgebildet habt. Also da ist ein Konterfei von einem Mann, einem Quartiermeister sozusagen. Und Entschuldigung. Und mittlerweile heißt ihr sogar Quartiermeisterin mit einem Sternchen, mit einem Gender Gap sozusagen. Wie politisch müssen Social Businesses in 2019 sein?
Ja, wie, also müssen, keine Ahnung, aber ich, aus meiner Sicht sollten sie es sein, einfach weil, ich als Politikwissenschaftler glaube eh, dass nichts nicht politisch ist, also egal was du tust in der Öffentlichkeit, es hat eine politische Komponente und wir als Social Business, das sowieso ganz stark mit Prinzipien, Werten in die Öffentlichkeit geht, die eben für unser unternehmerisches Schaffen stehen, für uns ist an sich ein leichtes, uns auch noch zusätzlich dahingehend politisch zu positionieren. Das hat jetzt nichts mit Parteipolitik zu tun, sondern einfach politisch im Sinne von die Gesellschaft beeinflussend. Und wir stehen ganz klar für eine progressive, offene, demokratische Gesellschaft, in der alle Menschen so sein sollen, wie sie sind und können. Und das verkörpern wir mit Quartiermeister und dafür arbeiten wir. Und wir stellen uns ganz klar gegen andere Positionen. Und aus meiner Sicht gerade jetzt im Jahr 2019, wir stehen kurz vor der Europawahl. Ja, wenn man sich jetzt nicht politisch positioniert, dann vielleicht kann man sich in 5 Jahren nicht mehr politisch positionieren und dann ist es zu spät. Also von daher lieber jetzt und vielleicht auf ein paar Verkäufe verzichten oder ein paar Einbußen hinnehmen müssen, aber dafür wissen, okay, es geht irgendwie liberal und demokratisch weiter.
Das heißt, um den Kreis zu schließen, weil ich das nicht zu Ende gebracht habe, auf den Etiketten sind mittlerweile auch Frauen, also Quartiermeisterinnen zu sehen, richtig, sozusagen.
Ja. Genau, und das war letztlich eine Kampagne, die wir vor 2 Jahren gestartet haben, als Reaktion auf die immer noch vorhandenen Sexismus in der Werbung, Bierwerbung ganz im ganz Speziellen.
War das die MeToo-Debatte?
Das war, glaube ich, auch zu der Zeit der MeToo-Debatte, wobei das jetzt nicht primär aufgrund der Debatte bei uns aufgekommen ist. Letztlich hatten wir schon immer die Idee oder war schon immer so im Hintergrund seit Beginn von Quartiermeister, okay, warum eigentlich der Quartiermeister, warum eigentlich jetzt der Mann auf der Flasche, Frauen trinken doch auch Bier, warum machen wir nicht einfach mal eine Quartiermeisterin? Und das wollten wir schon immer tun, allerdings, gerade wenn man sich auf dieses Feld begibt, kann es ja durchaus schnell irgendwie auch dünnes Eis werden, wenn man da irgendwelche Dinge vielleicht nicht ganz durchdenkt oder auch versucht eben alle Menschen einzubeziehen und jetzt diesen plumpen Dualismus zu sagen, okay, wir machen einfach eine Frau und dann hast du Mann, Frau und dann gehst du weiter, dem wollten wir dann uns auch nicht beugen, ne? Und haben halt gedacht, okay, war im Grunde auch für uns ein Lernprozess, ne? Also letztlich, wir sind schon immer ein politisches Unternehmen gewesen und wir sind auch alle, sag ich mal, sehr engagiert und auch interessiert in politischen Themen, aber wir waren natürlich auch keine Experten in in Gender Studies. Keiner hat bei uns Gender Studies studiert. Oder was ist jetzt eigentlich mit diesem Gender Gap zwischen Mann und Frau und wie ist das mit den Bezahlungen und so weiter? Und das war für uns tatsächlich so ein Lernweg, kann man sagen. Wir haben gesagt, wir wollen das machen, aber wie machen wir das jetzt eigentlich richtig? Und dafür haben wir uns dann, und das ist das Schöne an Quartiermeister, dass wir dafür auch Ressourcen haben und auch ein Netzwerk, haben uns mit verschiedenen Organisationen zusammengetan, beispielsweise mit Pink Stings, die auch schon sehr lange eben genau in diesem Bereich aktiv sind, in der Werbung eben aufzuzeigen, was geht und was nicht. Und da haben wir eben einfach sehr viel gelernt. Wir haben sehr viel uns angeschaut, was es heutzutage tatsächlich immer noch gibt an Werbung, an Werbemaßnahmen von Unternehmen. Was heißt eigentlich sexistische Werbung? Also im Grunde, wenn die Frau als Objekt benutzt wird, um ein überhaupt nicht mit der Frau in Verbindung stehendes Produkt zu verkaufen. So, also einfach nur Sex, ich habe deine Attention, jetzt kauf bitte das. So, ne? Das ist ja so der Klassiker. Dahingehend, viele Menschen haben dann irgendwie auch kritisiert, ich kann ja gar keine nackten Frauen mehr zeigen, in dem Sinne von, selbst wenn da jetzt irgendwie ein Bikini verkauft wird, das wiederum ist Quatsch. Ne? In dem Moment, wo du ein Bikini bewirbst, musste ihn natürlich irgendwie zeigen und dann hat ihn eine Frau an und dann ist das keine sexistische Werbung per se, sondern es ist einfach die Darstellung des Produkts. Und das unterscheidet Pink Stings auch tatsächlich ziemlich gut in ihrer Öffentlichkeitsdarstellung. Und das hat uns auch gezeigt, was heißt das eigentlich? Was ist eigentlich sexistische Werbung und was bedeutet auch Sexismus? So, und das war für uns tatsächlich eine ziemlich lehrreiche Zeit, auch als Team. Und da ist es natürlich auch teilweise schwierig und es kracht doch mal. Und war das jetzt sexistisch oder nicht? Ne? Das sind die klassischen Themen, die wir auch in der Gesellschaftsdiskussion irgendwie haben, wo man auch nicht so genau weiß, begibt man sich da jetzt auf dünnes Eis, wenn man das sagt oder nicht? Aber für uns war das sehr, sehr schön. Und am Ende haben wir dafür auch sehr viel positives Feedback bekommen, einfach weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt unsere Bierlabel mit einer Quartiermeisterin versehen. Und zwar aber nicht irgendwelche Mädchenbiere, in Anführungszeichen, machen. Also irgendwelche süßen Biere oder leichten Biere und dann da einfach eine Frau drauf packen, so wie man es jetzt, im Vorurteil denken würde. Sondern wir haben gesagt, wir nehmen einfach unsere Biere, die wir haben, machen auf 50% der Labels eine Frau. Und es ist dasselbe Bier erstmal. So, das war der erste Schritt. Dann haben wir gesagt, wir wollen mit den Menschen, die wir jetzt dort abbilden, wollen wir aber nicht nur Mann-Frau-Dualismus irgendwie ansprechen, sondern wir wollen alle Menschen ansprechen. Das heißt, wir arbeiten mit dem Gender-Sternchen, also Quartiermeister-Sternchen-in. Ne? Also, dass wir alle Menschen auch dazwischen, die sich anders identifizieren, ansprechen. Und das war für uns Neuland, natürlich sich damit auseinanderzusetzen, so zu heißen, was ist jetzt hier LGBTIQ-Community, was sagen die dazu, haben da auch Leute eingeladen vom Lola-Mac und so, also auch Leute, die einfach sich mit der Materie schon seit längerer Zeit auseinandersetzen und das ist auch cool, weil dann hat man Leute, von denen man lernen kann und die wiederum geben einem Feedback und sagen, das ist mega cool, was ihr macht, weil das macht niemand und macht das mal, das ist richtig gut und das gibt einem natürlich dann auch viel, viel, viel Kraft und Bestärkung darin und und zusätzlich haben wir eben diese Kampagne gelauncht, haben eine Webseite gelauncht mit quartiermeisterin.org, haben dort nochmal sehr negative Beispiele aufgezeigt von eben sexistischer Werbung, die es eben im Jahr 2017 auch wirklich immer noch gab und gibt so, wo man auch teilweise wirklich nur noch den Kopf schütteln kann, was immer noch vorhanden ist. Und zusätzlich haben wir eben gesagt, was eben bei Quartiermeister sowieso vorhanden ist, wir wollen mit den Verkäufen aus dem Bierverkauf jetzt mit der Quartiermeisterin eben auch ein feministisches Projekt unterstützen und haben da eben die Schilleria mit einem, also in Neukölln, das ist ein Frauen- und Mädchenprojekt unterstützt, was eben junge Frauen dazu bestärkt oder empowert, ein besseres Eigenbild, Selbstbild zu bekommen. So, und das haben wir halt noch zusätzlich finanziell unterstützt und das war für uns einfach so eine schöne, ganzheitlich gedachte Kampagne, bei der wir viel gelernt haben und es immer noch ist Quartiermeister mit der Frau vertreten und mit dem Sternchen und das ist jetzt einfach eine Veränderung, die jetzt auch bleibt.
Liebe Hörer und Hörerinnen, uns ist natürlich bewusst, wir reden hier über Sexismus, ne? Und wir sind eine All-Man-Gruppe gerade oder Runde, die hier in dem Podcast macht. Aber es ist normalerweise natürlich nicht so, denn wir haben wunderbare Kollegen wie die Melissa oder die Farida, die hier auch vor dem Mikrofon sitzen. Nur haben wir relativ demokratisch quasi in unser Kommunikationssystem hineingegeben, dass wir heute die Podcast-Aufnahme mit David machen. Und dann hat sich eben der Lukas gemeldet und meinte, hier, lass uns das gemeinsam machen. Also wir sind uns dessen, dieser Problematik natürlich auch bewusst. Nicht, dass ihr jetzt denkt, da müsst ihr jetzt mal kommentieren hier, also, nur Männer hier beim Podcast. Aber wir sind uns dessen bewusst und vielleicht noch ein abschließender Appell, David, an alle Leute da draußen, die jetzt zuhören, die sagen, ich will auch gründen, ich will vielleicht ein Crowdfunding machen. Worauf ist zu achten? Was ist ganz besonders wichtig, vielleicht bevor man Crowdfunding startet, dann während des Crowdfundings und vielleicht auch danach?
Also ich glaube, davor ist es wirklich ganz wichtig, sich bewusst zu machen, okay, was heißt das jetzt für mich? Mit dem Crowdfunding ist es viel Arbeit, das darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Ich glaube, das sagt auch jeder Crowdfunding-Guide, erster Satz, Crowdfunding ist viel Arbeit. Das glaubt man am Anfang nicht, aber es ist so. Und gerade wenn man mit einer neuen Idee rausgeht, ist es, glaube ich, eine wirklich sehr gute Möglichkeit, sich ein Proof of Concept zu holen, auch die erste Charge vorzufinanzieren, ne? Erste Bestellung reinzuholen, irgendwie eine Aufmerksamkeit zu erregen, die auch vielleicht medial aufgegriffen wird. Also auf jeden Fall machen und auch drüber nachdenken, inwiefern das für das eigene Produkt oder die eigene Dienstleistung gut sein kann. Ich glaube, gerade ganz am Anfang macht es auf jeden Fall Sinn, weil es wirklich so der Start sein könnte von einem Produkt. Bei uns war es jetzt so, wir haben es ja relativ spät erst gemacht und für uns war es ja quasi mal mehr so eine Erweiterung. Da kann ich sagen, dass es auf jeden Fall uns schon sehr viel Zeit gekostet hat und auch gerade so Kosten Nutzen muss man abwägen in dem Fall. Also das war wirklich, wo wir dachten, so okay, da würden wir vielleicht noch mehr Aufmerksamkeit bekommen oder auch noch mehr ein bisschen mehr Geld bekommen. Es war an sich alles positiv, wie es gelaufen ist. Aber es war jetzt, sag ich mal, neben unserem Tagesgeschäft noch so eine Crowdfunding-Kampagne zu wuppen und unser Tagesgeschäft ist halt schon nicht einfach mehr nur so ein bisschen, sondern das ist schon auch gerade im Sommer war die Kampagne auch noch. Klar, das ist natürlich auch unser eigener Fehler gewesen, sie dann zu machen. Aber das war schon tough so und deswegen, glaube ich, ist es schon wichtig, sich da auch den Zeitpunkt genau zu überlegen, macht das für mich jetzt in dem Moment total, also macht das einfach Sinn, mit dieser Kampagne jetzt an den Start zu gehen und was will ich mit dieser Kampagne eigentlich erreichen? So, wenn man sich diese drei Fragen gestellt und sie sich gut beantwortet hat, dann kann ich auf jeden Fall sagen, dass die Kampagne sehr positiv ist, auch eine nervenaufreibende Zeit, gerade wenn viele Unterstützer am Anfang sagen, ja, ich habe ja noch Zeit, ich brauche jetzt noch nicht geben, so, es läuft ja noch 30 Tage, ne? Das war dann für uns so, gib doch bitte jetzt, nicht erst am letzten Tag, so, einfach damit sich da auch ein bisschen was tut im Countdown. Das sind einfach so die Dinger, die man am Anfang einfach nicht so auf dem Schirm hat, ne? Aber die wohl normal sind, wenn man als Unterstützer einer Kampagne sich einfach überlegt, ja, passt schon. Und ansonsten glaube ich, dass es ja schon einfach eine schöne Sache ist, Proof of Concept reinzuholen, auch sein Produkt erstmalig so richtig eine Crowd zu präsentieren, es anfassbar oder erlebbar zu machen. Das ist tatsächlich ziemlich, ziemlich cool, gerade bei neuen Produkten, die es so noch nicht gibt. Man sieht sehr viele Beispiele, gerade auch auf internationalen Plattformen, aber auch auf Startnext, ne, die halt wirklich auch teilweise durch die Decke gegangen sind, weil da plötzlich eine Crowd oder wie auch immer das irgendwie viral geteilt hat und so weiter. Also es kann immer möglich sein, da irgendwie wirklich irgendwie einen Nerv zu treffen. Und gerade im Bereich der sozialen Gründung, da macht ja auch Startnext ziemlich viel mit diesem Social Business Kategorie. Ne? Mhm. Das kann extrem hilfreich sein, gerade am Anfang zu gucken, okay, ist da wirklich ein Bedarf da? Gibt es Leute, die mich da unterstützen? Gibt es Kunden, die dieses Produkt auch tatsächlich kaufen? Und ja, gerade wenn man eben keine klassische Finanzierung jetzt über Banken oder Investoren und so weiter möchte oder hat, ist das schon ein erster guter Start.
Also normalerweise sagen wir ja nicht, betrinkt euch bis ins Delirium. Vielleicht noch nicht so krass.
Genießt es,
aber trinkt Bier und trinkt Quartiermeister, weil damit, wie David schon gesagt hat, ihr konsumiert einfach ein Bierchen und macht damit was Gutes oder tut damit was Gutes. Also Quartiermeister, wo finden wir Quartiermeister? Wo kann man Quartiermeister kaufen?
Also Quartiermeister gibt es mittlerweile in den Großstädten Berlin, Dresden, Leipzig und auch in den Regionen, aber auch in München und in Stuttgart jetzt ganz neu. Tatsächlich gestern haben wir die erste Kiste nach Stuttgart ausgeliefert. Endlich Stuggi, nicht nur beim Daimler, sondern jetzt auch bei Quartiermeister. Geil. Und da tatsächlich in gewissen Läden, vor allem im Bio-Einzelhandel sind wir stark vertreten. Und es gibt es im Grunde auch schon bei allen großen Getränke-Lieferdiensten, auch Durstexpress hat uns, also da ist tatsächlich viel möglich und falls ihr es tatsächlich nicht finden solltet, könnt ihr uns auch einfach anrufen oder uns eine Mail schreiben und dann wird euch geholfen.
Bringt der David persönlich eine Kiste vorbei.
Korrekt.
Ja, wenn das mal kein Wort zum Abschluss ist, vielen, vielen Dank, David, dass du heute da warst, mit uns über eure gute Idee gesprochen hast. Ja, danke auch hier für eine wirklich unterhaltsame Dreiviertelstunde. Ich wünsche euch allen jetzt noch viel Spaß und habt den Faden ein bisschen
verloren. Ja, ich übernehme mal. Viel Spaß. Wir haben natürlich ganz viele andere Folgen aufgenommen, die könnt ihr euch gerne anhören. Ihr könnt diese Folge kommentieren, teilen. Auch gerne raten, weil nur dadurch bekommen wir auch eine Sichtbarkeit und wir möchten, dass die guten Ideen da rausgetragen werden und eure Großeltern, eure Lebensgefährten und eure, weiß ich nicht, eure, hier, wie sagt man, zu einer, nicht Lebensgefährtin, sondern die mit der man die Lebensgefährtin betrügt, wie sagen wir, zu einer Affäre, eure Affären sollen...
Kenn ich nicht.
Genau, alle sollen davon erfahren, dass es gute Ideen gibt und das ist der Podcast für gute Ideen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Kommen, ja, lieber David.
Danke euch, hat Spaß gemacht.
Tschüss.